So, heute vermutlich letzter Teil unserer Serie über Nehemia. Wir haben so ein paar Dinge gehört. Ich fasse es jetzt nicht in der Reihenfolge zusammen, wie es gepredigt wurde, sondern so, wie es im Buch Nehemia steht. Wir haben gesehen, ganz am Anfang, wie Nehemia diese Vision bekommen hat, wie er das ins Herz bekommen hat, sich einzusetzen für Jerusalem, die Mauer wieder aufzubauen, diese Stadt wieder aufzubauen und wie er geplant hat, alles bis ins kleinste Detail, wie er sich das gut überlegt hat, wie er vorgeht und wie er diese Schritte dann eben in der Gnade Gottes umgesetzt hat und wie Gott einfach ihm geholfen hat, dass es auch umgesetzt werden konnte. Wir haben gesehen, wie die Mauer gebaut wurde, welche Probleme aufgetaucht sind, dass es Probleme innerhalb des Volkes gab, dass es Probleme von außerhalb gab, dass sie angegriffen, angefeindet worden sind. Und wie sie das einfach auf der einen Seite in einer sehr klaren, menschlich gut organisierten Art und Weise angegangen sind und wie wir auf der anderen Seite gesehen haben, wie auch Nehemia als Leiter einfach sich immer wieder auf die Führung Gottes verlassen hat, wie er darum gebetet hat, alles richtig zu machen und wie Gott Gnade dazu geschenkt hat. Und dann haben wir gesehen, wie das Volk auch einen Hunger nach Gottes Wort bekommen hat, wie sie dieses Gesetz vorgelesen haben. Vielleicht erinnert ihr euch an die kleine Aktion, die wir hier gemacht haben, wo ihr aufstehen musstet und da reagieren musstet auf das Vorlesen und so. Und wir haben gesehen, dass in dem Volk einfach ein Hunger war nach dem Wort Gottes und dass sie wissen wollten, was Gott eigentlich von ihnen möchte und dass sie das angehört haben. Wir haben nicht gehört, aber vielleicht haben es manche von euch gelesen, wie sie ihre Schuld bekannt haben, wie sie zugegeben haben, dass sie nicht so sich verhalten haben, wie es richtig gewesen wäre. Und dann im 9. Kapitel, da wird dann nochmal so die Geschichte des Volkes Israel wiederholt. Und das ist auch so ein bisschen das, was wir hier gerade eben gemacht haben, uns einfach nochmal klar zu machen, was für eine Gnade Gott uns eigentlich geschenkt hat. Wir haben jetzt noch eine ganz andere Geschichte als das Volk Gottes, aber vielleicht machst du das ab und zu auch so. Das Jahresende steht ja demnächst auch vor der Tür. Am Jahresende guckt man gerne mal zurück. Manche von euch schreiben so eine kurze Zusammenfassung. Meine Frau hat es vor einigen Jahren zusammen angefangen und fast am Ende des Jahres oder meistens dann am Anfang vom neuen Jahr kurz zusammen, was eigentlich im letzten Jahr war, dass die Dinge auch nicht verloren gehen. Und sich einfach nur mal so zu vergegenwärtigen, so wie ist Gott mit uns umgegangen, was ist passiert und einfach auch in Dankbarkeit zurückzuschauen. Und das ist der Punkt, an dem wir heute Morgen jetzt angekommen sind und wo wir lesen, dass das Volk und die Oberen des Volkes hier einen Bund geschlossen haben und eine Vereinbarung unterzeichnet haben. Nehemia 10, Vers 1, ich werde eigentlich nur die ersten zwei Verse und dann ein bisschen weiter hinten lesen. Wegen all dem schließen wir nun einen Vertrag und schreiben ihn nieder. Auf der gesiegelten Urkunde stehen die Namen unserer Obersten, Leviten und Priester. Auf der gesiegelten Urkunde stehen der Statthalter Nehemia, der Sohn Hachaljas und Zidkia. Und da werden, ich weiß nicht, wie viele Namen alle aufgezählt, wer da alles unterschrieben hat. Und dann geht es hier eben weiter, dass sie, die ganzen Namen bis Vers 28, dann Vers 29. Die übrigen vom Volk, von den Priestern und Leviten, die Torwächter, Sänger und Tempeldiener und alle, die sich von den Völkern der anderen Länder abgesondert und dem Gesetz Gottes zugewandt haben, ihre Frauen, Söhne und Töchter, alle, die das nötige Verständnis besitzen, sie schließen sich ihren führenden Brüdern an, sie verpflichten sich unter Eid und Schwur, das Gesetz Gottes zu befolgen, das durch Mose, den Diener Gottes, gegeben wurde und alle Gebote des Herrn unseres Gottes, seine Vorschriften und Satzungen zu beachten und zu erfüllen. Und dann im Folgenden werden ein paar Dinge genannt. Und was ich sehr interessant finde, ist, welche Gebote nun hier genannt werden und auch welche nicht genannt werden. Ich weiß nicht, wer von euch das schon gelesen hat. Von den 10 Geboten, die wir so typischerweise kennen, und ihr wisst, ich zähle die ein bisschen anders als das Übliche, deswegen seid ihr jetzt nicht verwirrt, wenn ich da eine andere Nummerierung habe. Es fehlt zum Beispiel die ersten zwei Gebote. Du sollst keine anderen Götter haben, du sollst dir kein Bildnis machen. Es fehlt, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Es fehlt, Ehre Vater und Mutter. Es fehlt, du sollst nicht töten. Es fehlt, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen und du sollst nicht begehren. All die sind gar nicht drin. Von den ganzen 10 Geboten sind eigentlich nur 2 Gebote in dieser Vereinbarung mit aufgenommen. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Warum lassen die so viel weg und warum sind die Dinge drin, die drin sind? Und ich habe mir die angeschaut und wir werden das gleich miteinander tun. Und ich bin so darauf gekommen, dass sie eine Betonung gelegt haben. Erstens auf eine geistliche Ausrichtung. Ich werde gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Auf eine geistliche Ausrichtung und auf das Sichern des Bestandes des Volkes als Volk Gottes. Werden gleich sehen, wie das hier formuliert ist und was ihnen da wichtig war. Und es ging ganz, ganz stark um die Versorgung des Hauses Gottes. Und das war so der Schwerpunkt oder die Zielrichtung dieser Vereinbarung, die sie geschlossen haben. Wir haben das letzte Mal gesehen, dass sie zum ersten Mal wieder dieses Laubhüttenfest gefeiert haben. So, es ging einfach darum, sich neu darauf zu besinnen, wer sind wir eigentlich? Wir sind das Volk Gottes, wir sind nicht irgendjemand. So, wir haben einen Auftrag. Und um diesen Auftrag nachzukommen, Volk Gottes zu sein, nicht bloß irgendwie zu leben und irgendwie unser Leben auf dieser Welt zu gestalten, sondern wir haben einen Auftrag als Volk Gottes. Und diesem Auftrag nachzukommen, das war so Zielrichtung dieses Bundes, den sie da geschlossen haben. Und ich habe so einen Satz aufgeschrieben, wo es um diese fremden Götter und sowas ging. Das war nicht ihr Problem. Sie sind zurückgekommen, sie haben Druck von außen gehabt und das Problem war nicht, sich anzupassen, weil das für sie vollkommen klar war. Wir sondern uns von denen um uns herum ab. Wir beten eben nicht ihre Götter an. Wer das Haus Gottes oder das Reich Gottes im Sinn hat, der dient keinen falschen Göttern. Wenn du das Ziel hast, Reich Gottes zu bauen, dann wirst du keine falschen Götter in deinem Leben dulden. Und deswegen kommt es in dieser Vereinbarung nicht wirklich vor. Töten, stehlen, lügen. In diesem Zusammenhang eigentlich Kinkerlitzchen. Da braucht man nichts drüber sagen, da braucht man kein Wort darüber verlieren. Das ist klar, dass wir sowas nicht tun. Ich weiß nicht, wie viele Leute du kennst, die schon mal getötet haben, die vielleicht einen Mord begangen haben. Ich kenne jemanden und das ist ein ganz lieber Bruder, der hat sich bekehrt anschließend im Gefängnis. Aber das ist nun nichts, wo wir sagen, das ist sowas, das passiert mir irgendwie ständig. Mit dem Stehlen ist vielleicht ein bisschen was anderes. Das machen manche jedes Jahr in der Steuererklärung oder machen es vielleicht im Betrieb oder ich weiß nicht wo. Aber im Prinzip wissen wir alle, das ist nicht richtig. Und die Frage ist bloß, wie versuchen wir es zu rechtfertigen? Wie versuchen wir es zu kaschieren? Aber eigentlich braucht man darüber nichts zu sagen. Wir wissen, es ist nicht richtig, sich Eigentum anzueignen, was uns eigentlich nicht gehört. Und mit dem Lügen ist eigentlich auch so, die Frage ist, wo ziehen wir die Linie? Vielleicht noch, welche Lüge ist erlaubt oder nicht? Aber sowas schreibst du nicht in so ein grundlegendes Dokument rein. Aber was sie reingeschrieben haben, und das finde ich jetzt eben so interessant, das hat mit dem 7. Gebot zu tun. Da geht es um die Ehe. Wie gesagt, manche zählen das anders, bei manchen ist das 6. Aber jetzt geht es weiter im Vers 31. Und jetzt, wir lesen einfach Nehemia, das ist noch nicht ein Schwerpunkt, den ich einfach so von mir aus setze. Zu was verpflichten sie sich? Wir werden unsere Töchter nicht den Völkern im Land zu Frauen geben, noch ihre Töchter für unsere Söhne nehmen. Mord und Totschlag, Lügen, Stehlen, alles nicht drin. Aber was sie reingeschrieben haben, wir werden keine gemischten Ehen haben. Wir werden es nicht zulassen, dass unsere Töchter sich mit Männern verheiraten, die nicht Gott nachfolgen. Wir werden es nicht zulassen, dass unsere Männer sich Frauen nehmen, die nicht Gott nachfolgen. Und diese gemischten Partnerschaften, die waren bei ihnen auf der Liste ganz oben. Und wir haben das letzte Mal schon oder in einem der letzten Predigten schon gesehen, was das für Auswirkungen gehabt hat oder dass da richtig auch Ärger gab. Wir werden das gleich nachher nochmal miteinander lesen. Und Nehemia und auch Esra, der ja als Schriftgelehrter schon vor Ort war und lange vor Nehemia schon gewirkt und auch gepredigt hat, die nahmen das total ernst. Und ich möchte jetzt ein bisschen vorgreifen im Kapitel 13. Und jetzt, ich weiß nicht, ob du gut in Mathe bist, aber 13 kommt nach 10, oder? Also sie haben jetzt gerade diesen Bund geschlossen, haben sich verpflichtet, es so und so zu machen. Und in Nehemia 13 lesen wir Folgendes, Vers 23 bis 26. Damals sah ich auch Juden, die Frauen von Aschdod, Ammon und Moab geheiratet hatten. keine Juden. Also bloß für die, die sich in der Geografie in dem Land nicht so gut auskennen. Vers 25. Ich machte ihnen Vorwürfe und verfluchte sie. Einige von ihnen schlug ich und packte sie bei den Haaren. In manchen Übersetzungen steht beim Bart. Ich beschwor sie bei Gott. Ihr dürft eure Töchter nicht ihren Söhnen geben, noch ihre Töchter zu Frauen für eure Söhne oder für euch selbst nehmen. Hat sich nicht wegen solcher Frauen Salomo, der König Israels, versündigt? Unter den vielen Völkern gab es keinen König wie ihn. Er wurde von seinem Gott geliebt, darum hatte ihn Gott zum König über ganz Israel gemacht. Aber selbst ihn haben die fremden Frauen zur Sünde verführt. Also, ihr könnt jetzt auch mal nachdenken, wann ich das letzte Mal jemanden von euch geschlagen habe oder wen ich bei euch an den Haaren gezogen habe oder sonst was. Also, das ist was, was den Nehemiah ja offensichtlich so in Rage gebracht hat, wo er gesagt hat, das geht einfach gar nicht. Und heutzutage wird es da eine Anzeige bekommen, ist klar. Aber das zeigt uns einfach, wie hoch dieser Wert für Nehemiah war, wo er gesagt hat, es geht einfach nicht. Und jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber ich bin einer, der in diesem Punkt ein gebranntes Kind ist. Ich hatte, bevor ich meine Frau geheiratet habe, eine Beziehung in meinem Leben. Und das war eine Frau, die meinen Glauben nicht geteilt hat. Und diese Beziehung ging 2 Jahre lang. Und die habe ich wieder besseres Wissen und wieder entgegen anderslautendem Rat bin ich die eingegangen. Und es war nicht gut. Und ich möchte euch das einfach ans Herz legen, ihr Eltern, ihr jungen Leute, ihrjenigen, die ihr noch nicht verheiratet seid, sucht euch Partner, die euren Glauben teilen. Ich sage immer so, ganz einfach kann man sich das dadurch versinnbildlichen, vor Augen führen, dass ich sage, wenn mein Ziel ist, nach Hamburg zu fahren, keine Ahnung, Cats, läuft das noch? Besuchen oder den Michel anschauen oder keine Ahnung, zu einer Kreuzfahrt aufzubrechen oder sowas. Und mein Partner, der möchte nach München ins Stadion, dann ist es irgendwie schwierig, einen gemeinsamen Zug zu finden, oder? Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, aber mein Partner, der akzeptiert meinen Glauben und der ist so nett und überhaupt und so. Und du kannst immer ganz, ganz viele Gründe finden. Ich empfehle dir, unterhalte dich mal mit Leuten, die mit Menschen verheiratet sind, die ihren Glauben nicht teilen. Und ja, es funktioniert und ja, man kann eine glückliche Ehe führen. Aber ganz ehrlich, wenn du die Wahl hast zwischen so einer Beziehung und einer Beziehung, wo beide dieselben Werte teilen, wo beide dieselben Prioritäten setzen in ihrem Leben und wo beide sich gegenseitig in ihrem Glauben helfen und stärken können, dann wäre es vollkommen irrsinnig, was anderes zu wollen. Nochmal, ich bin weit davon entfernt, mich so zu verhalten, wie Nehemiah das getan hat. Und ich werde das auch nicht in der entsprechenden Vehemenz vertreten. Und manche von euch, die haben das auch schon in der Vergangenheit mitbekommen, wo wir solche Fälle auch schon hatten in unserer Gemeinde und wo wir eben nicht mit Gemeindeausschluss gedroht haben und was weiß ich was alles. Aber ich möchte es euch ans Herz legen, vor allem ihr lieben jungen Leute, sucht euch Partner, die euren Glauben teilen, die mit euch unterwegs sind, wo ihr nicht den anderen mitziehen könnt, wo ihr nicht hoffen müsst, dass der irgendwann mal zum Glauben kommt, sondern wo ihr von Anfang an miteinander beten könnt, wo ihr miteinander Vergebung leben könnt, wo ihr miteinander Reich Gottes bauen könnt. Und das ist so wichtig. Ich möchte noch eine Stelle aus Esra vorlesen, die ist auch ganz nett. Oder weiß ich ganz nett, ist sie nicht, aber Esra 9, Vers 2, 3 und 12, um das einfach nochmal abzurunden. Sie haben von deren Töchter Frauen genommen für sich und ihre Söhne. So hat sich der heilige Same den Völkern des Landes vermischt. Und die Obersten und Beamten waren bei diesem Treubruch die Ersten. Und als ich das hörte, zerriss ich mein Gewand und meinen Mantel. Ich raufte mir die Haare und den Bart und setzte mich erschüttert nieder. Und dann kommt praktisch die gleiche Ermahnung, nochmal Vers 12. Darum dürft ihr eure Töchter nicht ihren Söhnen als Frauen geben, noch dürft ihr ihre Töchter für eure Söhne nehmen. Ihr Glück und ihren Wohlstand sollt ihr nicht begehren. Dann werdet ihr stark sein und die Güter des Landes genießen und sie euren Kindern vererben für alle Zeit. Das ist im Übrigen auch eine Wiederholung von dem, was Gott vorher schon gesagt hatte am Sinai, wo er im Prinzip das genau verboten hatte. Und es ist auch was, wo du jetzt sagen kannst, ja, ist ja alles Altes Testament. Das ist auch was, was wir im Neuen Testament finden. In 2. Korinther 6, Vers 14, da wird davon geredet, beugt euch nicht mit Ungläubigen unter das gleiche Joch. Was haben denn Gerechtigkeit und Gesetzwidrigkeit miteinander zu tun? Was haben Licht und Finsternis gemeinsam? Oder in 1. Korinther 7, 39, da redet Paulus davon, was jemand tun soll, der, oder in dem Fall eine Witwe geworden ist, aber es gilt für Männer, denke ich, genau gleich. 1. Korinther 7, 39, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei zu heiraten, wenn sie will. Nur geschehe es im Herrn. Kann man jetzt natürlich auch diskutieren, was heißt das, es geschehe im Herrn. Aber es ist relativ offensichtlich, was damit gemeint ist, nämlich, dass es jemand sein soll, der gläubig ist. Und dann finden wir auch viele Beispiele in der Bibel. Denkt an Isaak. Als Abraham für seinen Sohn Isaak eine Frau gesucht hat, da hat er gesagt, ich nehme doch keine, die hier in der Gegend wohnt, die sind alle, haben alle andere Götter, folgen alle anderen Lebenskonzepten nach. Ich schicke meinen Knecht zurück in die Heimat und besorge meinem Sohn eine gläubige Frau. Und das hat er gemacht und er hat die Rebekka geholt und es war eine richtig gute Wahl. Und dann sehen wir es bei Jakob und bei Esau. Der Esau, der hat sich eine aus der Gegend genommen und über Esau lesen wir nicht viel Gutes. Und der Jakob, der ist zugegebenermaßen unter etwas unguten Umständen, aber er ist zurück in die Heimat, hat sich dort eine Frau geholt und das war das, wo Gott nachher auch letztendlich den Segen draufgelegt hat. Und wir lesen, und das ist auch schon hier angesprochen worden, auch das gegenteilige Beispiel von Salomo. Salomo, der nicht nur eine Frau hatte, sondern der viele Frauen hatte und der dazu eben auch viele Frauen hatte, die einen anderen Glauben hatten und über den berichtet wird in der Bibel, dass diese Frauen ihn vom Glauben weggebracht haben. Und von daher einfach nochmal so diese Ermahnung, diese Ermutigung auch zu warten auf den Richtigen. Und ich muss euch ehrlich sagen, wenn ich so zurückgucke auf die, ja, inzwischen mehr als silbrige Ehezeit hier bei zwischen uns, dann muss ich sagen, ich weiß nicht, ob wir heute noch verheiratet wären, wenn wir nicht beide gläubig wären. Also, versteht ihr, die ersten Jahre, die sind immer rosarot und da ist immer alles verliebt und schön und einfach. Aber da kommen so viele Dinge im Laufe der Zeit, wo du dir dann überlegst, war das wirklich eine gute Idee? War das wirklich der richtige Schritt? Und ich möchte dir einen Rat geben, beschäftige dich mit der Frage nicht. Es hilft einfach nichts. Selbst wenn du zu dem Schluss kommen würdest, es war die falsche Entscheidung. Es gibt keinen Scheidungsgrund, ich war dumm, hätte es anders machen sollen oder so. Du hast Ja gesagt und die Trauformel, die wir immer benutzen, gut, manche, die sind nicht kirchlich getraut, die haben eine andere Trauformel, aber wenn jemand kirchlich heiratet bei uns, dann heißt es immer, bis der Tod uns scheidet oder bis ins Ende unseres Lebens oder wie auch immer das formuliert ist. So, es heißt einfach, wir kommen miteinander klar und es geht auch. Man kann sich das einfacher oder schwieriger machen. Und deswegen nochmal, mach dir es einfach. Such dir jemanden, der mit dir beten kann, der vergeben kann, der dir vergeben kann und dem du vergeben kannst. Zweiter Punkt, gehen wir wieder zurück in Nehemia 10. Jetzt sind wir im Vers 32. Und ich fand es interessant, was der Daniel heute gesagt hat. Und ich glaube nicht, dass der Daniel wusste, über was ich heute predigen werde, aber diesen Punkt, den werden wir jetzt nochmal haben. Vers 32. Wenn die Völker des Landes Waren, besonders Getreide jeder Art, am Sabbat zum Verkauf anbieten, werden wir ihnen am Sabbat oder an einem anderen heiligen Tag nichts abnehmen. Wir verzichten in jedem siebten Jahr auf den Ertrag des Bodens und auf jede Schuldforderung. Also wir können jetzt auch sagen, wir halten den Sabbat. Die haben es etwas konkreter formuliert. Und ihm gesagt, wir werden am Sabbat nicht einkaufen. So, es gibt verkaufsoffene Sonntage. Und die Frage ist, gehen wir da mit? Machen wir das auch? Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe bei den verkaufsoffenen Sonntagen, da habe ich kein Problem. Ich gehe auch unter der Woche ganz selten einkaufen. Also von daher ist das für mich keine große Herausforderung. Aber ich würde es toll finden, schön finden, wenn wir als Christen da ein Zeichen setzen würden. Es gibt diese Aktion von der evangelischen Kirche, ohne Sonntage gibt es nur noch Werktage. Und dass wir einfach sagen, okay, verkaufsoffener Sonntag oder nicht, aber ich werde an Sonntagen nicht einkaufen. Wo ich schon drüber nachgedacht habe, war, wie wir das mit dem Essen gehen machen. Ich gönne meiner Frau einen freien Sonntag. Und wenn meine Frau sagt, sie möchte unbedingt kochen, dann darf sie das. Also ich bin nicht der große Koch vor dem Herrn. Aber sie darf das tun. Aber wenn sie keine Lust darauf hat oder wenn sie einfach sagt, ich hätte jetzt gern auch frei, dann lassen wir auch andere für uns kochen am Sonntag. Und ich muss sagen, das ist was, wo ich sehr grenzwertig bin. Wobei wir haben sonntags meistens Essen von Menschen, die den Freitag als Feiertag haben. Um das mal so zu formulieren. Aber ob das nun ein guter Grund ist, weiß ich nicht. Aber ich möchte euch ein kleines Zeugnis geben. Ich habe irgendwann mal dieses Gebot entdeckt und ich habe festgestellt, man könnte jetzt ja sagen, ja, den Sabbat halten, Moment mal, das ist doch jüdisch. Die Juden mussten den Sabbat halten und Sabbat, bitteschön, ist nicht Sonntag. Sabbat ist Samstag. Das könnt ihr bei den Adventisten lernen. Ich hatte eine Studienkollegin, die war Adventistin, die hat mir das dann erklärt. Der Sabbat beginnt am Freitagabend, wenn der dritte Stern sichtbar ist am Himmel oder vierte, weiß ich nicht ganz genau. Und die haben auch einen Kalender, wo das für jeden Tag drinsteht, wann der Sabbat oder für jede Woche, wann der Sabbat anfängt. Und ab Freitagabend ist bei denen Sabbat. Bis zum Samstagabend. Wir haben bei uns in der Schule in Ulm, an der Freien Evangelischen Schule, da haben wir mindestens ein Paar, was Adventisten ist. Und bei uns ist am Samstag immer Elterngroßputz. Und die gute Dame, die kommt jedes Jahr und sagt, tut mir leid, wir können an dem Tag nicht. Ich würde gerne Freitag putzen. Und es sei, ist in Ordnung, akzeptiere ich. So, das zum Thema Sabbat. Also wir halten alle nicht in Sabbat. Aber wenn du sagst, das ist eine alttestamentliche Regelung, lies mal nach, was Gott über den Sabbat sagt. Das ist schon was. Er sagt, das ist eine ewige Regelung. Und wir stellen fest, dass der Sabbat eingeführt wurde, lange bevor es die Juden gab. Wisst ihr, wer der Erste war, der den Sabbat eingehalten hat? Gott selber. An 7 Tagen hat Gott diese Welt gemacht und am 7. Tag hat Gott geruht, als ob er das nötig gehabt hätte. Glaubt ihr, dass Gott müde geworden ist? Gott wird nur bei einer Sache müde und das ist unsere Sünde und selbst da wird er nicht wirklich müde. Und Gott hat geruht, um uns ein Beispiel zu geben. Und ich glaube persönlich, dass das, was Daniel uns heute ins Stammbuch geschrieben hat, wirklich 100% zutrifft. Wir sollten einen Ruhetag einhalten. Und ich bin nun auch jemand, der aufgrund meiner persönlichen Lebenssituation da auch kreativ sein musste und da auch kreative Lösungen akzeptiert. Ich mache meinen Sabbat ein bisschen verteilt, weil es für mich schwierig ist, einen ganzen Tag freizunehmen. Aber ich bin sehr, sehr dafür, dass wir den Sabbat halten. Und jetzt kommt das, was ich euch sagen wollte. Nachdem ich dieses Gebot für mich entdeckt hatte, da habe ich für mich überlegt, wie werde ich das umsetzen. Und damals war ich noch Student und ich habe gesagt, okay, wenn ich am Montag eine Prüfung habe oder auch sonst, ich werde am Sonntag nicht lernen. Ich werde am Sonntag nicht lernen. Und dann sagst du, oh, das geht gar nicht. Man muss am Tag vor der Prüfung lernen. Und ich habe mir gesagt, nein, man kann natürlich das Kurzzeitgedächtnis nutzen. Dann lernt man allerdings am besten in der Nacht vorher oder am Morgen vorher. Weil ansonsten ist selbst ein Tag wahrscheinlich viel zu lang, dass du alles wieder vergisst. Und ich habe mir gesagt, das ist im Prinzip alles eine Frage der Planung. Ich weiß, ich habe am Montag eine Prüfung, ich weiß, ich werde am Sonntag nicht lernen, am Sonntag nicht lernen, also lerne ich am Samstag oder am Freitag oder noch früher. Und ich habe das während meines ganzen Studiums so gemacht und sagen wir mal ganz unbescheiden, ich habe mein Studium geschafft und ich habe es gut geschafft. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das geht. Und dass wir den Sonntag nicht brauchen, um da zu lernen oder zu arbeiten. Ich habe das nicht als Gebot weitergegeben, aber wir haben das unseren Kindern weitergegeben. Und unsere Kinder haben, oh Wunder, sich das selber auf die Fahnen geschrieben. Und es gibt wenige Ausnahmen, wo es aus verschiedenen Gründen nicht anders ging, wo sie das gemacht haben. Aber sie haben im Prinzip alle sich den Sonntag freigehalten und sie lernen sonntags nicht. Und sie haben bisher alles wunderbar geschafft. So, versuch einfach, dich daran zu halten, wie auch immer. Versuch es zu planen und nimm dir einen freien Tag. Jetzt ist die Frage, was darf man am Sabbat? Ich habe kürzlich ein ganz schlechtes Gewissen gehabt, da habe ich am 1. November, Allerheiligen, kein Sonntag, da habe ich die Reifen gewechselt. Ich habe mir gedacht, wahrscheinlich werden meine Nachbarn jetzt alles sagen, was für ein Heide. Wobei Langenau ist mehrheitlich evangelisch, von daher haben wir gedacht, es ist ein katholischer Feiertag, ist vielleicht doch lässlich, aber Jesus ist mal durch das Kornfeld gegangen, seine Jünger haben Ähren ausgerauft und haben das gegessen und dann haben sie gesagt, hör mal, Ernten ist verboten am Sabbat. Und dann hat Jesus gesagt, Leute, der Sabbat ist für die Menschen da und nicht umgekehrt. Also so, was auch immer du machst, damit du dich wohlfühlst, wo auch immer du deine Zeit verbringst mit Gott und mit deiner Familie, ich werde dir da keine konkreten Vorschriften machen, aber halte einen Ruhetag ein. Und wenn es nicht der Sonntag ist, dann ist der Samstag, dann ist der Montag. Man spricht ja vom Pastorensonntag, das ist der Montag, weil wir sonntags typischerweise aus offensichtlichen Gründen nicht ganz frei nehmen können. Wann auch immer du deinen freien Tag machst, oder ich verteile ihn so ein bisschen über die Woche, aber halte Ruhezeiten ein. Das ist ganz, ganz wichtig. Das hat Gott uns ins Stammbuch geschrieben und das sollten wir einhalten. So, jetzt habe ich zu viel freigepredigt. Jetzt muss ich gucken, wo ich noch bin. Genau. Ach so, genau. Ich habe sogar Bauern kennengelernt, die gesagt haben, sie gehen sonntags nicht aufs Feld. Ihr werdet das wahrscheinlich auch kennen. Da ist Heu draußen und für Montag ist Regen angesagt. So, jetzt ist die Überlegung. Was machst du? Holst du es am Sonntag noch rein? Oder sagst du, Gott, dein Bier. Ich halte mich an deine Gebote. Whatever. Also auch da, ich mache da niemandem Vorschriften, aber ich würde dich herausfordern, probier das mal aus, dich wirklich an dieses Gebot zu halten, egal ob du nun Bauer bist oder nicht. Einkaufen am Sonntag habe ich schon angesprochen. Und welcher Tag das nun ist, ist in meinen Augen nicht wirklich wichtig. Wichtig ist, dass wir einen Ruhetag oder Ruhezeiten einhalten in unserem Leben. So, das waren eigentlich so die zwei Gebote. Das eine hatte mit der Ehe zu tun und das andere hatte mit dem Sabbat zu tun oder mit dem Ruhetag. Und jetzt kommen noch ein paar Dinge, die haben eigentlich gar nichts mit den 10 Geboten zu tun, aber die haben sie trotzdem in diese Urkunde mit reingeschrieben. Jetzt sind wir im Vers 33. Und jetzt geht's um die Unterstützung für den Tempel. Ferner übernehmen wir die Pflicht, jährlich einen Drittelschekel für den Dienst im Haus unseres Gottes zu geben. Ich habe versucht, ein bisschen nachzurechnen. Der Drittelschekel, das ist ein bisschen schwierig, das genau umzurechnen. Aber nach allen Recherchen, die ich so hinter mir habe, schätze ich, dass das heute ungefähr einen Wert von ungefähr 100 Euro pro Jahr ausmacht. Ist jetzt nicht die große Abgabe. Aber sie haben gesagt, so für den Dienst im Tempel 100 Euro im Jahr. Manche von euch, die atmen jetzt richtig auf und dann, oh, ich dachte schon, ich muss den Zehnten geben. Es sind bloß 100 Euro im Jahr. Super, kriege ich hin. Lehn dich noch kurz zurück, es kommt noch schlimmer. Also das war so eine Tempelabgabe, das ist das, was im Übrigen manche von euch kennen, die Geschichte mit dem Fisch und Petrus und der Tempelsteuer und so und wo Petrus dann den Fisch fängt und da die Münze dann drin ist und Jesus dann sagt, jetzt kannst du die Tempelsteuer für mich und dich bezahlen. Das war diese Abgabe. Genau, so, Vers 34. Für was das verwendet wird? Für die Schaubrote, das tägliche Speisopfer und das tägliche Brandopfer, für die Opfer an den Sabbaten, Neumondtagen und Festen, für die Weiheopfer und die Sündopfer, die man in Israel, durch die man Israel Sühne verschafft und für alle Arbeiten am Haus unseres Gottes. Die Lieferung des Brennholzes haben wir ausgelost unter den Priestern, den Leviten und dem Volk. Jede Familie soll es jährlich zu der für sie bestimmten Zeit zum Haus unseres Gottes bringen. Es soll auf dem Altar des Herrn unseres Gottes brennen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist. Also ist vielleicht so ähnlich, wie wir das hier machen mit unserer Putzliste. Da wird vielleicht nicht ausgelost, ich weiß nicht, wie das die machen, aber wird mal eingetragen, haben einen bestimmten Termin. Dann kann man vielleicht auch mal tauschen oder so. So, das sind so die kleinen Äußerlichkeiten. So, und jetzt geht's weiter im Vers 36. Ferner bringen wir jährlich zum Haus des Herrn die ersten Erträge unserer Felder und die ersten Erträge aller Baumfrüchte. So. Also ich habe keine Felder, ich muss in dem Fall nichts machen. Ich habe auch, doch, wir haben Baumfrüchte, wir haben also kleine Pflaumen, aber das ist eher weniger Segen als Arbeit. Aber ihr werdet gleich sehen, es geht ums Prinzip hier. Unsere erstgeborenen Söhne und unsere ersten Jungen unseres Viehs, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist. So, jetzt muss man ganz kurz anhalten. Also das Vieh, gehe ich davon aus, das wurde geschlachtet. Die erstgeborenen Kinder nicht. Also bloß nicht, dass da jemand falsche Ideen jetzt bekommt. Gott hat sehr, sehr deutlich gemacht, dass er Menschenopfer nicht haben möchte. So, da geht es darum, das ist das, was wir von Jesus in der Weihnachtsgeschichte kennen. Die sind nach Jerusalem gegangen, haben Jesus im Tempel dargestellt und haben seinen Segen einfach erbeten. So, das ist das, was hier angesprochen ist. Den Erstanteil von unserem Brotteig und von den Früchten aller Bäume sowie von Wein und Öl bringen wir für die Priester in die Kammern des Hauses unseres Gottes. Also das war offensichtlich, was zusätzlich zu dieser Tempelabgabe von diesem eine zusätzliche Abgabe von den ersten Früchten. Das ist das, was wir heute als Erntedank kennen, so die Erstlingsfrüchte. Was sagt uns das? Das sagt uns, Gott bekommt nicht den Rest. Gott bekommt nicht das, was irgendwie noch übrig ist. Gott bekommt nicht das, wenn ich alle meine Ausgaben gedeckt habe, dann gebe ich Gott vielleicht noch ein bisschen was von dem, was übrig ist. Sondern wir geben vom Ersten. Und das ist für uns jetzt vielleicht nicht so ganz hundertprozentig nachvollziehbar, aber wenn du in einer landwirtschaftlichen Gesellschaft wohnst, wo dein Einkommen im Prinzip vom Vieh und von den Erträgen des Feldes und der Früchte sowas besteht, dann hast du Ernte und diese Ernte muss, wenn du nicht zwei Ernten im Jahr hast, was in Israel zum Teil auch passiert ist, aber muss im Prinzip fürs ganze Jahr reichen. So, wir müssen einen Monat planen, weil wir bei uns monatliche Einkommen typischerweise haben. Die mussten für ein ganzes Jahr planen und die Regel war, du gibst nicht am Ende und weißt dann eben noch was übrig ist, sondern du gibst am Anfang. Und den Rest lebst du im Glauben, dass es reichen wird. Und das finde ich schon eine Herausforderung. Also, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber wir haben irgendwann mal beschlossen, wir geben unser Geld eben nicht von dem, was übrig ist, sondern wir geben das Geld im Prinzip am Anfang. So, nachdem ich mein Gehalt nach dem 15. bis zum 20. bekomme, ist es bei mir eher am Monatsende, wo das bei mir vom Konto weggeht. Je nachdem, wie das dann bei dir aussieht, wäre die Umsetzung jetzt quasi so, dass du das, was du gibst, eben am Anfang gibst, von den Erstlingen. Nicht von dem, was übrig ist, sondern dass Gott das Beste bekommt und das Erste. Und dann kommt der zweite Teil von Vers 38. Den Leviten geben wir den Zehnten vom Ertrag unseres Bodens. Die Leviten selbst erheben den Zehnten an allen Orten, wo wir das Feld bebauen. Wenn die Leviten den Zehnten erheben, soll ein Priester, ein Nachkomme Aarons, die Leviten begleiten. Die Leviten bringen dann einen Zehnten vom Zehnten zum Haus unseres Gottes, in die Vorratskammern. In diesen Kammern nämlich bringen die Israeliten und die Leviten die Abgaben an Getreide, Wein und Öl. Dort sind die Vorratsbehälter des Heiligtums, der Priester, die Dienst tun, der Torwächter und Sänger. So, das, was wir hier haben, ist im Prinzip der Lebensunterhalt für diejenigen, die quasi vollzeitlich angestellt sind im Haus Gottes. Die Sänger, die Leviten, die da ständig Dienst tun, die nicht selber ein Feld bestellen können, für die wird quasi ein Zehntel des Einkommens von den, vom ganzen Volk gebracht, damit die den Dienst tun können. So, was wir im Volk Israel sehen, wozu sie sich verpflichtet haben, war einfach zu sagen, okay, wir sind das Volk Gottes und da gehört für uns dazu, dass wir von Gott eingesetzt sind, ein Licht zu sein. Und dazu gehört der Tempeldienst mit dazu, dazu gehört ein bestimmter Lebensstil und wir verpflichten uns, das so zu machen. Und damit es richtig funktioniert, werden wir alles tun, was nötig ist. Wir werden unser Leben entsprechend einrichten, wir werden das mit den Hochzeiten beachten, wir werden das mit dem Sabbat beachten. Und wir werden schauen, dass die Dienste im Haus Gottes versorgt sind, dass Renovierungen gemacht werden können, dass die Gehälter bezahlt werden können, würden wir heute quasi sagen. Wir werden schauen, dass Anschaffungen, die getätigt werden müssen, getätigt werden können, dadurch, dass wir uns verpflichten, hier entsprechend Geld zur Verfügung zu stellen. Und viele von uns haben das auch gemacht in der Vergangenheit, ohne dass wir da groß drüber geredet haben. Viele haben einen Dauerauftrag eingerichtet. Kürzlich hatten wir diese Aktion, wo so eine Verpflichtung nochmal extra kam. Manche von euch haben die Daueraufträge inzwischen auch eingerichtet. Andere warten dann noch, bis es richtig losgeht mit dem Bau. Das ist auch okay. An der Stelle vielleicht eine kurze Erinnerung. Die Zusage ist schön, die Einlösung der Zusage ist auch wichtig. Lass uns das irgendwann nochmal tun. Aber das ist das, was wir im Prinzip auch, also das predige jetzt nicht als irgendwas, wo ich sage, oh Leute, ihr müsst mehr Geld geben und so, möchte auch nicht das Geld aus der Tasche leiern. Aber das ist was, was wir hier in diesem Volk sehen, was sie gemacht haben und wo ich finde, wo wir relativ gut aufgestellt sind als Gemeinde, hier einfach zu sagen, das ist uns wichtig. Und ich freue mich so darüber, dass wir Menschen in unserer Mitte haben, die einfach gesagt haben, die Arbeit im Haus Gottes, und zwar jetzt nicht nur für dieses Bauprojekt, ich meine, das ist natürlich das, was bei uns so momentan einfach so im Fokus steht, wo Leute gesagt haben, ich möchte dieses Bauprojekt unterstützen, das ist mir wichtig. Leute, die zum Teil noch gar nicht wirklich im Kern dieser Gemeinde angekommen sind oder Leute, die einfach, wo du merkst, das ist sehr viel mehr als jede Form von Zehnten, die wir überhaupt erdenken könnten. Wir kriegen es jetzt mit, ich bin so fasziniert, wenn man immer wieder hierher kommt, wie Leute jetzt unter der Woche und samstags herkommen und manche sehen jetzt auch von außen schon eine Veränderung. Wenn du es noch nicht gesehen hast, geh mal ganz kurz um die Ecke rum vom Gebäude und schau dir unseren schönen Balkon an. Und ich kriege einfach immer wieder mit, vor allem vom Helmut, was Leute hier leisten und wo Leute abends noch kommen und sich einsetzen und so. Und ich bin echt begeistert. Und ich finde es richtig gut, dass wir diese Liebe zum Haus Gottes haben. Also es geht ja nicht um dieses Gebäude, aber versteht ihr, das Haus Gottes ist auch der Dienst, den wir haben, das Reich Gottes, wo wir sagen, da setze ich mich ein und da gebe ich meine Freizeit her. Und das finde ich echt richtig, richtig begeisternd. Ich finde es klasse, dass wir da so unterwegs sind. Abgesehen davon wollten wir vorher noch sagen, wir haben eine kleine WhatsApp-Gruppe eingerichtet, trotz aller datenschutzrechtlichen Bedenken, bitte streich das aus der Aufnahme. So, wenn du informiert werden möchtest über das, was gemacht werden muss, wann Baueinsätze gibt und wann die vielleicht ausfallen oder wie auch immer, dann komm kurz zum Helmut, gib deine WhatsApp-Nummer an und dann können wir dich da dazufügen und dann bekommst du da auch die Nachrichten. Wer kein WhatsApp hat, der, keine Ahnung, machen wir vielleicht über SMS oder über Telefon oder so, aber mit WhatsApp geht es halt sehr viel einfacher. So, ich möchte auf die Zielgerade einbiegen, möchte euch nicht über Gebühr beanspruchen, aber das ist ein volles Kapitel hier. Ich möchte noch ein bisschen was zu dieser Verpflichtung sagen und was das Neutestamentlich für uns bedeutet. Wenn wir darüber nachdenken, hier ging es ganz viel ums Haus Gottes. Neutestamentlich gesehen, was ist das Haus Gottes? Es gibt nicht viele falsche Antworten, sage ich jetzt schon. Ich denke, die meisten von euch werden auf jeden Fall was Richtiges sagen. Die Gemeinde ist Haus Gottes, genau. Was gibt es noch? Unser Körper, ganz genau. Also es gibt so diese zwei Dinge vor allem. Das eine ist die Gemeinde, und zwar nicht das Gebäude, sondern die Gemeinde an sich wird als Haus Gottes, als Tempel bezeichnet, und unser eigener Körper. Also ich persönlich bin der Überzeugung, ich weiß nicht, wie die Ausbildung in Beröa das zurzeit darstellt, aber ich bin der festen Überzeugung, dass die Israeliten mehr als einen Zehnten gegeben haben. Weil über einen Zehnten, und das finde ich an der Stelle auch noch ganz interessant, an einer Stelle, da wird mal gesagt, was die mit dem Zehnten machen sollten. Und da heißt es, ihr sollt nach Jerusalem kommen und ihr sollt miteinander ein Fest feiern. Und von diesem Zehnten, da kauft ihr euch, bitte, ja, was ihr wollt und insbesondere starkes Getränk. Rauschtrank übersetzt Luther, glaube ich. Also da geht es um Bölkstoff oder was weiß ich, Schnaps oder keine Ahnung, irgendwas, was die Seele so ein bisschen fröhlich macht. Und ich fand es echt krass, die kommen zusammen und geben ihren Zehnten vielleicht einen großen Topf oder so und da wird gemeinsam ein richtiges Fest gefeiert, wo es richtig gut zu essen gibt und wo man einfach Freude miteinander hat. Also insofern die schöne Verbindung auch im Alten Testament schon zwischen der einen Bedeutung des Tempels, nämlich der Gemeinde, und in dem Fall hatten sie einen körperlich vorhandenen Tempel, und unserem Tempel, dem Körper. Und das ist was, wo ich euch einfach auch sagen möchte, egal was ihr gehört habt über die Leibfeindlichkeit der Bibel und des Christentums, also sowas steht in meiner Bibel nicht drin. Da steht drin, dass wir unser Leben genießen dürfen, da steht drin, dass wir Essen und Trinken genießen dürfen, da steht drin, dass wir Sexualität genießen dürfen, da steht so vieles Positives über unseren Leib drin. Also das einfach so ein bisschen am Rande. Und Und diese Feste, die gehören einfach auch dazu. Und ich glaube, da haben wir heute auch so ein bisschen ein Problem. Wir feiern eigentlich das ganze Jahr. Geht euch das auch so? Früher gab es immer so Zyklen. Es gab eine Fastenzeit und es gab eine Festzeit. Fastenzeit gibt es heute eigentlich nicht mehr. So, manche machen diese 40 Tage vor Ostern oder irgendwie. Früher gab es unter der Woche einmal, vielleicht zweimal, aber das war dann höchstens bei reichen Leuten noch Fleisch. Wir haben uns gestern darüber unterhalten, früher war es schwarzes Mousse und die meisten wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, was das ist, inklusive mir. Wir essen heute 7-mal die Woche Fleisch. Wir essen jeden Tag Nachtisch, wir haben Schokolade, wir haben alles, wir haben jeden Tag Fest. Und in der Bibel war es einfach so, es gab Zeiten, da war nicht so viel und dann gab es wieder Festzeiten. Und vielleicht tut es uns das auch mal wieder ganz gut, dass wir so ein bisschen einen Rhythmus in unser Leben reinbringen, dass wir uns nicht immer alles gönnen, dass wir manchmal bewusst auf Dinge verzichten, um dann wirklich mal wieder genießen zu können. Und dieses Genießen ist was absolut Biblisches, was Gutes. Schlimm wird es oder gefährlich wird es, und da steht in der Bibel auch was drüber drin, wenn dieser Genuss überhand nimmt und wenn es nur noch um Genuss geht und das andere, die andere Seite, dieses Verzichten oder auch dieses Dinge ins Reich Gottes abzugeben oder für das Reich Gottes irgendwas zu tun, wenn das einfach vollkommen hinten runterfällt und es eigentlich nur noch um unseren Genuss geht, da ist die Bibel dann nicht so ganz auf unserer Seite. Und hier geht es jetzt eben, und das haben wir beim letzten Mal eben auch gesehen, wir haben vorher gelesen, wie sie gebaut haben. Sie haben den Tempel gebaut, sie haben die Mauer gebaut, sie haben Jerusalem wieder aufgebaut. Und jetzt ging es ganz, ganz stark um so eine geistliche Ausrichtung, zu sagen, diese Stadt ist gut und recht, aber wir müssen diese Stadt mit geistlichem Leben füllen. Und das ist was, was uns noch bevorsteht. Und ich würde mir wünschen, dass wir nicht erst anfangen, wenn das Gebäude hier fertig ist, sondern dass wir das von Anfang an mit im Blick haben. Dass wir sagen, Gebäude ist eine Sache. Und ja, wir müssen uns nach der Decke strecken, wir müssen uns einsetzen, auf der Baustelle und finanziell und im Gebet und in so ganz vielen Dingen. Und das ist was, das steht oben auf unserer Liste, aber was wir nicht aus den Augen verlieren, ist das geistliche Leben. Und ich glaube, das wird uns in der Zukunft noch Herausforderung sein, dass wir die Balance finden zwischen dem einen und dem anderen. Und das sehen wir hier bei Nehemia eben auch sehr schön. Dass Nehemia gesagt hat, es ist mir wichtig und auch Esra mit ihm, dass wir die geistliche Ausrichtung nicht aus den Augen verlieren, sondern dass wir uns da sauber aufstellen, dass wir uns an die Dinge halten, die Gott uns gegeben hat, damit wir den Segen Gottes haben. Und dass das Haus Gottes nicht nur äußerlich gebaut ist, sondern dass es mit Leben gefüllt wird. Und jetzt würde ich gerne zu einem praktischen Schritt am Schluss kommen, wo ich gar nicht weiß, wie das richtig funktioniert, aber wir haben leider nur einen Flipchart. Ich habe euch das hier mitgebracht und ich würde euch auffordern, anschließend euch zu verpflichten. Ihr müsst nicht, also ich sage das jetzt hoffentlich einmal, ihr habt es hoffentlich alle verstanden, ihr müsst nicht draufschreiben, zu was ihr euch verpflichtet. Also das ist eine private Sache zwischen euch und Gott. Wir werden jetzt gleich eine Zeit haben, wo ihr euch das überlegen könnt, wo ihr überlegen könnt, so was ist das, was ich hier quasi unterschreiben würde. Vielleicht ist dir aufgefallen, okay, das mit dem Sabbat, das habe ich bisher nicht so gesehen, mit dem Feiertag. Das habe ich heute jetzt von zwei verschiedenen Leuten gehört. Das ist definitiv was, da möchte ich mich dran halten. Ich werde mich Gott gegenüber verpflichten, den Feiertag zu halten, wie auch immer das bei dir konkret aussieht. Oder vielleicht sagst du, ja, das mit den Heiraten, das ist was, stimmt, das möchte ich für meine Kinder oder für mich selber. Ich möchte auf jeden Fall, dass die Partnerschaft zwischen zwei Gläubigen geschlossen wird. Vielleicht sind es auch Dinge, die wir überhaupt nicht angesprochen haben. Die Art und Weise, wie du deine Ehe, deine Partnerschaft lebst, dass du sagst, eigentlich müsste ich da viel, viel klarer sein. Wir sollten eigentlich auch unsere Ehe vielleicht geistlicher ausrichten. Oder keine Ahnung, wir sind noch nicht verheiratet und wir leben die Partnerschaft nicht so ganz nach biblischen Gesichtspunkten. Wir wollen an diesem Punkt einfach sagen, wir wollen uns bis zur Ehe aufsparen. Oder eben, ich halte den Sabbat ein. Oder ich beteilige mich daran, dass im Heiligtum das Feuer nicht ausgeht. Bringe Holz. Ich lasse mich das Reich Gottes was kosten. Ich fange vielleicht an, den Zehnten zu geben oder so. Oder das Anliegen Gottes ist wird bei mir hochgestuft in der Priorität, vor meinem Auto, vor meinem Haus, vor meinem Garten, vor meiner Karriere, vor meiner Familie, vor meinem Hobby, was auch immer der Punkt ist. Vielleicht spricht Gott jetzt mit dir und sagt, du, es wäre an der Zeit, dass du dich mit jemandem versöhnst. Du bist im Unfrieden mit jemandem. Du hast jemanden nicht vergeben. Dass du jetzt sagst, ich verpflichte mich, diese Beziehung in Ordnung zu bringen. Ich verpflichte mich zu vergeben oder um Vergebung zu bitten, Dinge in Ordnung zu bringen. Jemanden um Vergebung zu bitten oder selber Vergebung auszusprechen. Oder ich verpflichte mich heute mit dem schlechten Reden aufzuhören. Ich bin so jemand, der irgendwie gern tratscht oder der immer wieder schlecht über meinen Nachbarn oder über irgendjemand am Arbeitsplatz schlecht geredet hat. Ich verpflichte mich heute, damit aufzuhören. Oder du stellst fest, ich verbringe eigentlich viel zu wenig Zeit mit Gott. Ich verpflichte mich heute ganz neu, Gott Zeit zu schenken. Manche denken ja, als Christ muss man stille Zeit machen. Also ihr Lieben, die ihr eine Beziehung habt mit einem Menschen, den ihr wirklich liebt, wenn ich euch nun sagen würde, ihr müsst Zeit mit eurem Partner verbringen, ich weiß nicht, wie schrecklich das für euch wäre, dass wir einfach sagen, wir verbringen Zeit mit Gott, wir hören auf das, was er zu sagen hat und wir sagen ihm das, was uns wichtig ist. So, wenn du irgendwelche von diesen Punkten hast, wir werden jetzt gleich ein, zwei Lieder singen, das Lobpreisteam wird uns da unterstützen. Und dann nimm dir diese Zeit, überleg dir, was du machen möchtest. Und wenn du einen Punkt hast, dann würde ich dich einfach bitten, auffordern, ermutigen, hier nach vorne zu kommen und hier zu unterschreiben. Nur deinen Namen drauf zu schreiben und zu sagen, ich verpflichte mich. Das, was du dich verpflichtest, wie gesagt, das bleibt zwischen dir und Gott. Aber dass du es einfach, dass du was tust und es festmachst. Wir sind relativ viele, wir haben ein relativ kleines Flipchart, das wird eine ganze Zeit dauern. Wenn du bis zum Ende des Gottesdienstes noch nicht drangekommen bist, nimm dir Zeit, du kannst nachher noch unterschreiben. Aber ich würde es klasse finden, wenn wirklich jeder von uns so einen Punkt festmacht, einen Punkt und diesen Punkt umsetzt und das einfach durch die Unterschrift sich selber ein bisschen einprägt und dass wir dann hergehen und sagen, diesen einen Punkt, den werde ich umsetzen. Ich bete noch kurz und dann würde ich das Lobpreisteam bitten, uns zu dienen. Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ich danke dir, dass du uns dieses Vorbild gegeben hast von den Leuten, die dort damals in Jerusalem diesen Bund mit dir geschlossen haben. Und wir haben heute so ein paar Punkte gehört, die ihnen wichtig waren. Und Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt einfach, dass du jedem, der hier sitzt, den Punkt zeigst und wichtig machst, der für dich heute Morgen wichtig ist für uns. Und ich bitte dich, Herr, dass du zu jedem Einzelnen redest und diesen Punkt klar machst, dass du Offenheit schenkst, dass du Bereitschaft schenkst, diesen Punkt so zu gestalten, Herr, wie du das möchtest. Und dass du uns auch Gnade schenkst, Herr, dass wir ihn umsetzen können in unserem Alltag, dass das, was wir hier uns verpflichten, dass das auch wirklich nicht in der Theorie bleibt, nicht nur ein Gedanke bleibt, sondern dass es wirklich vorwärts geht. Und ich bitte dich, Herr, dass du jedem Einzelnen in diesem ganzen Prozess so viel Freude schenkst, Herr, dass es uns motiviert, da dran zu bleiben und immer wieder neu auf dich zu hören, auch ohne eine Predigt, die uns dazu anstößt, immer wieder neu zu hören, wo gibt es Dinge, die du anders haben möchtest in unserem Leben, die Punkte anzugehen und sie umzusetzen. Und ich danke dir, Herr, dass du es tun wirst durch deinen guten Heiligen Geist. Bitte rede du jetzt. Amen.